Hi, ich bin Juliane und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die einen herausfordernden Alltag erleben oder besondere Schicksalsschläge verarbeiten. Es geht oft um Themen, über die wir zwar in den Nachrichten hören, über die wir aber meistens noch wenig wissen, weil wir über die Personen sprechen, anstatt mit ihnen. Diesen Podcast hört ihr werbefrei in der ARD-Audiothek. Heute dürfen wir Sharon kennenlernen.
Ich habe wirklich gedacht, oh Gott, was mache ich hier? Ich bin eine Frau, jetzt sind die Haare ab und wie soll das Leben weitergehen? Wie soll ich jemals wieder in der Öffentlichkeit arbeiten? Wie soll ich jemals wieder einen Mann kennenlernen? Also ich habe auch alles nur negativ gesehen.
Sharon beschreibt hier den Moment, in dem sie sich mit Ende 20 entschied, den Rest ihres lichten Kopfhaars abzurasieren. Sie lebt zu der Zeit schon fast 20 Jahre mit der Autoimmunerkrankung Alopecia areata, auch kreisrunder Haarausfall genannt. Schon wenige Momente nach diesem Tiefpunkt ging für Sharon ein neues Leben los. Sie erzählt in dieser Folge von Tabubruch, wie sie es geschafft hat, ihre Haarlosigkeit zu akzeptieren und warum sie sich heute für mehr Sichtbarkeit der Krankheit engagiert.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.
Hallo, mein Name ist Sharon Battiste und vielleicht kennt man mich aus dem TV-Bereich, aus dem Format Bachelorette oder vielleicht auch Let's Dance.
Sharon ist 34 und lebt in Köln. Ich habe schon länger darüber nachgedacht, sie für den Podcast einzuladen, weil sie in ihrer Bachelorette-Staffel mit ihrem Alopecia-Outing meiner Meinung nach ein absolutes Tabu gebrochen hat. Auf eine mitreißende Art und Weise. Eine Frau zeigt sich mit Glatze in einem Fernsehformat, das bis dahin in der Kritik stand, nur normschöne Frauen zu zeigen. Und dann kam Sharon. Mit dunkler Hautfarbe und ohne Kopfhaar. Ich kannte die Immunerkrankung schon vorher von meinem Lateinlehrer. Bei ihm hat man es am unregelmäßigen Dreitagebart gesehen. Und durch einen Bekannten aus meiner Studienzeit, der innerhalb weniger Monate sein komplettes Körperhaar verloren hat. Für mich unvorstellbar, was es bedeutet, so etwas Wesentliches wie Haare für immer zu verlieren. Darum habe ich mich sehr gefreut, dass Sharon bereit war, mit mir über ihre Erfahrung mit der Erkrankung zu reden. Für unser Gespräch ist sie mir aus dem Studio in Köln zugeschaltet. Ich will von ihr wissen, wie sie zu ihren Haaren stand, bevor sie angefangen haben, großflächig auszufallen.
Also meine Haare waren schon immer ein, ich würde sagen, Markenzeichen, da sie sehr auffällig waren. Ich hatte viele, viele Locken, eine absolute Haarpracht, auch schon als Kleinkind, als Kind. Meine Haare haben sich die Jahre über verändert. Meine Locken wurden dann doch noch afrikanischer, wie man sich das vorstellen kann. Und deswegen war für mich meine Frisur dann doch auch immer ein Thema. Zu Beginn habe ich meine Haare immer versteckt. Als 7-8-Jährige habe ich meine Locken immer versteckt, weil ich wusste, dass die so auffällig waren und für mich war es damals sogar unangenehm. Und irgendwann war ich auf einer Klassenfahrt, das weiß ich noch ganz genau, es war mal die 4. Klasse und ich kam aus der Dusche, musste meine Haare kämmen und die Kinder haben total extrem darauf reagiert, wie diese Frisur quasi im nassen Zustand aussieht und wie es doch dann irgendwie später aussieht. Und das war ein Moment, an dem ich irgendwie erfahren habe, dass das was Schönes ist. Das ist eigentlich absurd, dass ich das so eingeordnet habe. Aber das war ein Moment der Freiheit, weil ab dem Zeitpunkt habe ich mich getraut, auch die Haare wirklich zu tragen und zu präsentieren, ohne mich damit vielleicht zu auffällig zu fühlen. Sondern ich hatte das Gefühl, es ist akzeptiert. Und seitdem habe ich meine Haare dann auch ganz normal offen getragen.
Irgendwie schön, wie du das so erzählst.
Ja, es war auch ein besonderer Moment, weil seit Teenie-Alter kenne ich oder habe ich diese Diagnose. Es gab aber auch Phasen, da war mir das ja alles gar nicht bewusst. Ich erzähle das gleich natürlich auch gerne nochmal in Ruhe, aber zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel würde ich jetzt, wenn ich mich zurückerinnere, sagen, ich glaube, da war alles in Ordnung, weil das ja auch immer so ein bisschen schubweise auftritt. Aber es war ein Meilenstein für mich, zu meinem afrikanischen Haar zu stehen.
Aber vielleicht, wir sehen dich ja jetzt nicht. Ne? Es ist ja nicht nur afrikanisches Haar. Vielleicht kannst du dich beschreiben, wie du aussiehst.
Ja, also ich bin 1,74 groß und habe deutsch-jamaikanische Wurzeln. Ich bin also genau die Mitte. Ich habe eine hellhäutige, wunderschöne Mama mit blondem Haar und blauen Augen. Und mein Papa stammt eben wurzelmäßig komplett aus Jamaika. Ich glaube, da kann man sich vorstellen, wie er ausschaut. Und ich bin die Mitte von beiden Elternteilen und bin eben, wie sagt man, Mischling?
Das darfst du entscheiden, wie man das sagen darf.
Ich weiß gar nicht, was politisch korrekt ist. Es ist,
wenn du das, so wie du es sagst, das ist irgendwie, finde ich,
ach, ich habe schon viele Sachen gehört. Ich bin Karamell, ich bin Mischling, ich bin ein mittlerer Schaumkuss. Ach, ich habe schon alles gehört. Ich bin damit fein, okay, solange es auch eher aus dem Herzen kommt und nicht als Beleidigung deklariert wird.
Bei Let's Dance konntest du ja zeigen, dass du im Tanz irgendwie auch zu Hause bist. Du hast nämlich schon sehr früh angefangen mit Showtanz. Wie alt warst du da?
Ich habe, glaube ich, mit meinem 7. Lebensjahr angefangen zu tanzen. Ich war nämlich ein sehr aktives Kind und bin nach wie vor ein sehr aktiver Mensch. Und meine Mutter hat irgendwann gesagt, okay, du musst in irgendeinen Tanzverein. Du musst turnen. Und ich habe früher schon geturnt, aber ich war nicht ausgelastet. Und dann habe ich im frühen Alter, ich sage es mal in Anführungsstrichen, man kann sich es vorstellen, eine Karriere als Funke-Mariechen begonnen. Ich habe mit absoluter Leidenschaft 18 Jahre lang Garde- und Showtanz getanzt. Nicht nur selbst getanzt, sondern auch Kinder und Jugendliche unterrichtet und eine ehrenamtliche, wunderbare, tolle 18-jährige Karriere erlebt, die mich fit gehalten hat, die mir Teamgeist gelehrt hat und bei der ich viel, viel gelernt habe in meinem Leben, ja.
Ja, das finde ich richtig cool. Wann war es das erste Mal, dass du realisiert hast, oh, hier ist irgendwie ein Haarverlust, der irgendwie über ein normales Maß hinausgeht?
Ich erinnere mich an einen Moment in der sozusagen Maske. Wir hatten zwar keine professionelle Maske vor Ort, aber unsere Mütter und unsere Trainerinnen und so haben uns dann immer geschminkt und die Haare gemacht und vorbereitet für die Bühne. Und meine Trainerin hatte mir die Haare zurecht gemacht und hatte sie streng nach hinten gekämmt und mit Gel fixiert und Haarspray und sagte dann irgendwann zu mir, huch, was ist denn das hier? Und dann hat sie meine Hand genommen und an den Hinterkopf so gefasst. Und das fühlte sich an wie ein abrasierter, weiß ich nicht, ein abrasierter Part auf meiner Kopfhaut. Völlig fremd und absolut undefinierbar. Ich war 8 Jahre alt und erinnere mich nur daran, dass ich dachte, was ist das denn? Hä? Nee, wie? Und dann hat sie mir mit einem separaten Schminkspiegel diese Stelle gezeigt und hat mich gefragt, ob ich eine Idee hätte. Naja, mit 8 hat man da keine Idee. Und ich war so nach dem Motto, nee, weiß ich jetzt nicht. Hab mich da aber auch mental noch gar nicht reingesteigert, weil für mich war das so, okay, ja, weiß man nicht, man ist naiv, man ist jung, man versteht es nicht und show must go on. Und dann erinnere ich mich aber noch daran, dass ich dann nach Hause gekommen bin und dass meiner Mama erzählt habe und ich habe auch damals viel Zeit mit meiner Oma verbracht. Und dann ging es so ein bisschen los, dass man dann doch zu dem einen oder anderen Arzt gefahren ist, weil man auch die Haare, wie vielleicht vermutet, nicht im Bett gefunden hat, weil man noch dachte, okay, vielleicht habe ich sie mir im Bett irgendwie ausgerissen oder so. Und dann ging so ein bisschen, glaube ich, würde ich sagen, diese Alopecia-Reise, Ärzte-Marathon und Co. los.
Wie waren da so die Reaktionen dann? Also war deine Mutter besorgt? War das irgendwie Thema bei deinen Freundinnen in eurem Team zum Beispiel?
Also meine Mutter war schon besorgt über diese ersten Momente des Feststellens, dass da irgendwie was auf der Kopfhaut fehlt, weil es auch so unbekannt war. Also das kannte man in dem Ausmaß ja so auch nicht, auch vom Bekannten nicht oder so. Und dementsprechend war sie dann auch so motiviert und zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal, was das sein könnte und dann, ne? Hautärzte und Co. irgendwie erfragt. Ich meine, damals war das mit dem Internet noch nicht so, wie es heute war. Da googelt man nicht mal eben so schnell. Also das war zumindest meine Erfahrung zu dieser Zeit. Und ansonsten, ja, meine Tanzgruppe wusste natürlich Bescheid, weil ich dann auch Situationen hatte, in denen ich die Frisur so ein bisschen anpassen musste, weil irgendwie die Stelle auf der linken Seite war und dann musste der Scheitel aber vielleicht auf die andere Seite gekämmt werden und so weiter und so fort. Aber da war es nie ein Thema und es war auch am Anfang kein Thema der riesengroßen Panik, weil es hätte ja auch einfach sein können, dass das jetzt einmal so war und nachwächst, dass das dann wirklich so einem Krankheitsbild entspricht, das hat ja damals keiner vermutet und wurde auch nicht direkt thematisiert bei den Ärzten. Also das kam dann wirklich erst später mit wirklichem Teenie-Alter, als ich dann auch so weit war, mental mir diesen Begriff zu behalten. Okay, es gibt sowas wie Kreisrundenhaus, weil okay, es könnte sich Alopecia nennen. Also das habe ich als Kind, selbst wenn sie es mir gesagt haben, nie verstanden.
Aber wie ist das denn gewandert? Also du hattest ja schon von einer kahlen Stelle am Hinterkopf gesprochen, dann meintest du rechts, links. Das klingt so, als hätte es immer mal an unterschiedlichen Stellen, zu unterschiedlichen Zeiten kahle Bereiche gegeben. Wie war das dann mit den Wellen? Also wie kamen die und sind die Haare dann doch wieder nachgewachsen oder wie hat sich das entwickelt?
Also man muss sich das so vorstellen, ich bin ja mittlerweile eine Glatzenträgerin und ich hatte damals eine volle Lockenpracht und immer unregelmäßiger habe ich im 2 € großen Stücken Haare verloren. Ganz klar immer so rund, deswegen sagt man wahrscheinlich auch kreisrund. Und immer so verschiedene Areale, mal unten am Hinterkopf, mal vorne, rechts am Vorderkopf. Dann ist das wieder nachgewachsen, dann kam die nächste Stelle in der Mitte des Hinterkopfs. Also immer wieder sind kleine Stellen ausgefallen, aber auch immer wieder nachgewachsen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. In meiner Jugend, hatte ich ja gerade schon gesagt, war dann irgendwann der Moment, dass dann so zum ersten Mal wirklich ganz klar vermutet wurde, okay, es könnte das sein. Und ich habe auch zum ersten Mal gesagt bekommen, man kann nicht so wirklich viel machen, weil es schon so viel probiert wurde bei mir. Also von Cortisonspritzen bis zu Tinkturen, Knoblauchreiben, mit so kleinen Nadelrollern wurde das quasi aufgerollt und dann irgendwie was draufgeschmiert, eine Salbe hier, eine Salbe da. Ich habe eine Therapie angefangen, weil man auch vermutet hat, es kommt von der Psyche, es kommt von innen. Und so habe ich quasi immer meine Haare versteckt. Wenn jetzt links etwas war, habe ich von rechts nach links rüber gekämmt und das eben in meinem Alltag versucht zu verstecken.
Du hast ja schon gesagt, es gibt so Vermutungen, was dahinter stecken könnte. Und oft wird es ja auch eben mit Stress in Verbindung gebracht. Konntest du für dich irgendwas festmachen, was das ausgelöst hat? Oder hast du da völlig im Dunkeln getappt?
Also ich habe absolut im Dunkeln getappt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was da irgendwie der Auslöser für diese Haarverluststellen sein könnte. Ich war jung, ich hatte eine tolle Kindheit, ich hatte eine tolle Zeit. Ich habe nicht irgendwie übermäßig an meinen Haaren gerissen, wie jetzt zum Beispiel die anderen Tanzmädels, obwohl wir die gleiche Frisur hatten. Es war einfach so wirklich ein riesengroßes Fragezeichen, welches ich auch einfach überhaupt nicht verstanden habe früher.
Und abgesehen von diesen Momenten in der Maske oder wenn ihr beim Tanzen da irgendwie besondere Frisuren bekommen habt, hat dich das so in deinem Alltag irgendwie begleitet oder beschäftigt oder war das dann nicht so wichtig?
Also umso älter ich wurde, umso mehr hat es mich beschäftigt tatsächlich, weil als Kind kann man, glaube ich, einfacher irgendwelche Schmerzen dann doch nochmal wegdrängen und sich ablenken lassen. Aber umso älter ich wurde, umso mehr Ärzte ich aufgesucht habe, umso mehr ich irgendwie da fragen musste und ich glaube, umso mehr Fragezeichen auch bei meiner Familie aufkamen, umso mehr präsent war das Thema. Und da diese Stellen, dieses ständige Ausfallen ja einfach nicht aufgehört hat, war man dann doch an einem Punkt angekommen, bei dem man dachte, Mist, okay, was ist denn jetzt los hier?
Ich weiß nicht, ob du das so bestätigen kannst, aber ich sehe häufiger Menschen mit afrikanischem Phänotyp Perücken tragen als jetzt vielleicht Nordeuropäer. Ist im afrikanischen Raum zum Beispiel, glaube ich, eher üblicher?
Absolut. Also da in diesem Bereich sind Perücken gar kein Thema. Also in Deutschland hat ja dieses Perückenthema doch auch oft so eine Schwere, würde ich jetzt behaupten. Oder habe ich zumindest das Gefühl. Aber, sag ich mal, in unserem Bereich ist das alles so normal, dass man da irgendwie sogar kurzes Haar hat und dann einfach wirklich immer Perücken trägt, weil einfach diese Pflege so aufwendig ist. Aber für mich war das Perückenthema erst ein Thema mit Mitte 20. Und
ach so, okay.
Vorher habe ich diese Perückenthematik selbst nie angesprochen, weil ich immer sage ich mal, noch die Möglichkeit hatte, die Haare eben von links nach rechts zu schieben, zu verstecken, mit einem Ansatzspray zu kaschieren und, und. Also dieser extreme Ausfall, dass diese 2 Euro großen Stücke immer größer wurden und irgendwann der ganze Hinterkopf ab war und ausgefallen war, das war dann doch auch erst die Phase, in der ich Mitte 20 war. Das wurde quasi sukzessive immer mehr.
Okay, aber wir greifen so ein bisschen zeitlich vor, aber kannst du dich erinnern, als du das erste Mal eine Perücke getragen hast und wie sich das angefühlt hat?
Ja, das erste Mal Perücke war, sag ich mal, nicht der schönste Grund, weil ich hatte unten drunter, würde ich jetzt behaupten, 50% meiner Haare bereits verloren. Und es war ein absoluter Notfallmoment, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, es ist der Tag gekommen, an dem ich eben nicht mehr von links nach rechts kaschieren kann, an dem ich nicht mehr glücklich bin, an dem auch kein Ansatzspray mehr hilft. Ich muss jetzt zu anderen Mitteln greifen. Und deswegen war der Need dahinter einfach ein nicht so schöner. Es hatte sich überhaupt nicht leicht angefühlt. Es war ein reines, okay, ich brauche jetzt eine Perücke, weil ich muss etwas verstecken. Ich war sehr traurig, gebrochen und wirklich voller Fragezeichen, wie mein weiteres Leben mit dieser Haarthematik wohl weitergehen könnte.
Sharons Erzählung aus der Zeit, in der der Haarausfall immer mehr Raum einnimmt, auf ihrem Kopf und in ihren Gedanken, berührt mich. Ich erinnere mich, wie auch für mich meine Haare immer irgendwie wichtig waren, vor allem als Teenagerin. Ständig Angst haben müssen, dass wieder neue kahle Stellen entstehen, stelle ich mir frustrierend und erschöpfend vor.
Das ist so unberechenbar, das ist so undefinierbar, dieser Ausfall. Also man kann wirklich dienstags noch in den Spiegel gucken und mittwochs morgens macht man sich die Haare und die Haare sind weg. Und die findet man nicht. Die liegen nicht im Bett, die liegen nicht auf der Couch, die sind einfach weg, weil die wahrscheinlich mitten am Tag irgendwie einfach abgestoßen wurden von der Kopfhaut. Das ist ja auch dieser Prozess dieser Krankheit. Meine Kopfhaut empfindet diese Haare, die Haarfollikel, als Fremdkörper und stößt sie ab.
Also es ist eine Autoimmunerkrankung.
Ja, also bis heute sagt man, es ist eine Autoimmunerkrankung. Die Forschung ist absolut im Gange, aber es gibt eben nicht, wie, ich sag jetzt mal, bei Kopfschmerzen, diese eine Tablette, die diesen Haarausfall heilt. Weil jeder hat eine andere Zusammensetzung, warum da etwas als Fremdkörper abgestoßen wird. Bei dem einen hilft vielleicht das Cortison bedingt für ein paar Jahre, beim nächsten wiederum nicht. Jeder ist da individuell zu betrachten, jede Kopfhaut ist individuell zu betrachten. Und ich glaube, deswegen ist es auch so schwierig, da dieses eine Mittel zu finden, weil es, glaube ich, einen ganz, ganz anderen Ursprung hat, der so tief sitzt, der so komplex ist, dass man einfach bis jetzt und wahrscheinlich noch viele Jahre weiter daran am Forschen ist. Und bei mir war es irgendwann einfach ganz klar, okay, es ist autoimmun und es muss eine Art von Akzeptanz her, weil ich kann es sowieso nicht ändern. Ich kann machen, was ich will. Es ist, wie es ist.
Wurde dir dann eigentlich eine Prognose gestellt? Also hat jemand gesagt, okay, die Haare werden ganz ausfallen oder die kommen wieder? Oder gibt es irgendeine Form der Vorausschau? Oder ist es so, wie du es ja eigentlich gerade auch schon beschrieben hast, dass es völlig unvorhersehbar ist?
Also das erste Mal eine Prognose oder eine Einschätzung, ja, habe ich dann Ende 20 erfahren. Da war ich hier in Köln bei einem Dermatologen und er sagte, also Frau Battist, ich möchte da einfach ganz ehrlich zu Ihnen sein. Ich kann Ihnen da jetzt noch viele, viele Jahre immer etwas reinspritzen, aber Sie sehen ja, so richtig wird es nicht angenommen. Und Sie leiden hier, sag ich mal, eine halbe Stunde, weil es hat schweineweh getan. Kopfhaut hat geblutet und ich bin wirklich da rausgegangen mit Tränen. Aber ich habe es halt gemacht, weil ich daran geglaubt habe, dass es mir helfen könnte. Und er hat irgendwann gesagt, vielleicht sollten Sie sich einfach mal Gedanken darüber machen, was ist denn, wenn es schlimmer wird? Es könnte sein, dass Sie irgendwann mal sich wirklich mit dem Thema Perücken wirklich ernsthaft auseinandersetzen müssen, weil eben nichts mehr kommt. Und ich weiß, dass ich wirklich stinksauer aus der Praxis raus bin, aber eigentlich nur, weil er mir, glaube ich, das gesagt hat, was ich vielleicht Jahre vermutet hatte, aber mit keinem besprochen habe.
Wie viel Haar hattest du Ende 20 schon verloren oder wie viel war noch da?
ja, die auch 40-50% waren noch da, maximal. Mhm. Also es war schon so, dass man das, ich nenne es liebevoll Unfall. Für mich war das ein Unfall, wenn man mich gesehen hat, weil es sah nicht mehr schön aus. Weil das war ein verteilter Haarausfall. Also diese Löcher waren überall und da war auch keine Chance mehr, von links nach rechts oder vorne hinten zu kämmen. Egal, welche Frisur ich gezaubert habe, man hat gesehen, irgendwas stimmt da nicht. Und es sah auch nicht mehr schön aus. Ganz klar nicht.
Warst du schon in der Unterhaltungsbranche tätig?
Ja, das waren quasi meine ersten Jahre in der Öffentlichkeit und das war genau das Problem. Hm. Ich bin mit einer absoluten Lockenpracht, sag ich mal, absolut, weil für mich war damals noch alles in Ordnung, auch wenn ich da immer wieder diese Momente hatte, in diese Branche gerutscht. Und was soll ich sagen? Man steht in der Öffentlichkeit. Ich stehe vor der Kamera. Ich bin am Schauspieler und natürlich möchte ich mich wohlfühlen und ich möchte irgendwie auf meine Art und Weise und Definition gut aussehen. Aber es wurde halt eben immer schlimmer und ich hatte dann irgendwann nach 4 Jahren in der Soap den Moment, dass ich auch gesagt habe, okay, ich möchte mich da vielleicht auch nochmal auf andere Dinge konzentrieren und hatte genau in dem Jahr, wo ich quasi gerade nicht so präsent vor der Kamera stand, diese ganze Entscheidung mit, okay, Perücke, Glatze, was könnte passieren, muss ich die Haare abrasieren, also diese ganzen Momente waren dann Gott sei Dank in einem Jahr, wo ich jetzt nicht jeden Tag von morgens bis abends vor der Kamera stand, ja.
Ich finde das so spannend, weil du hast ja, also ich sag mal generell kann ich mir vorstellen, ich meine, vielleicht kannst du das auch nochmal beschreiben, als Teenager, man ist in so einer Selbstfindungsphase, ich weiß nicht, welche Rolle so generell als Teenie so dein Aussehen für dich gespielt hat?
Also ich war schon immer ein extrovertiertes Kind, obwohl ich, ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, diese Haare am Anfang so ein bisschen versteckt habe. Aber als ich verstanden habe, dass es eigentlich, glaube ich, ganz nett und ganz cool aussieht, war ich einfach ich. Und ich war, glaube ich, wie jedes Mädchen, das sich dann irgendwann entdeckt, die erste Schminke, der erste Labello, das erste richtige Fertigmachen. Also es spielte schon eine Rolle für mich, aber ich hatte auch nie Probleme, ungeschminktes Haus zu verlassen. Also ich war da wirklich immer je nach Lust, je nach Laune, je nach Veranstaltung, je nach Geburtstag, hatte ich Spaß, wie jedes Mädchen, was sich da so findet, mich auch hübsch zu machen, aber in einem gesunden Maße, ja.
Weil ich finde es so besonders, dass du es quasi ja, ich sag jetzt mal, durch deine Teenagerzeit geschafft hast, dir irgendwie so ein Selbstbewusstsein auch zu erhalten, trotz dieser Besonderheit. Weil du bist ja irgendwie trotzdem, hast ja trotzdem den Weg in die Unterhaltungsbranche gesucht irgendwie und dann auch gefunden. Ich frage mich, wie du das geschafft hast, da so selbstbewusst zu bleiben.
Ich glaube, dass ich da einfach vom Leben auch in eine Situation gedrängt wurde, weil ich habe diesen harten beruflichen Switch auch nur erlebt, da ich privat einen großen Schicksalsschlag hatte und ich gemerkt habe, dass ich etwas in meinem Leben verändern muss. Und das war der Moment, an dem ich gesagt habe, okay, ich guck jetzt einfach mal nach den konträrsten Jobs, die es gibt, weil ich war eine ganz solide Bürokauffrau und habe einfach nach einem Grund gesucht, etwas Neues in meinem Leben zu machen, weil es mir einfach sehr schlecht ging und ich brauchte die radikalste Veränderung, um mich mental wieder auf andere Gedanken zu bringen. Und das war der Grund, warum ich mich damals bei dieser Serie beworben habe, als absolute Quereinsteigerin und auch nur durch ein Casting, was, glaube ich, dann ganz in Ordnung war, diese Rolle bekommen habe. Ich glaube, da hat mich das Leben einfach hingedrängt, dass ich diesen Mut auch hatte, in diese Branche zu gehen, trotz der Krankheit, trotz dieser Geschichte mit meinen Haaren. Und ich war ja da noch so drauf, dass ich eben gut verstecken konnte. Und ich habe das akzeptiert und habe da meinen Groove gehabt, der nur eben dann nicht ewig machbar war, umsetzbar war, genau.
Würdest du sagen, dass dieser Schicksalsschlag vielleicht auch diese Problematik mit der Alopecia oder mit dieser Autoimmunerkrankung irgendwie für dich relativiert hat, weil manchmal setzt man ja in so Momente auch Dinge nochmal, oder betrachtet man die, oder bewertet man die auch nochmal neu?
Ja, also das war ein absoluter Wachauf-Moment und ich habe das Leben immer wirklich mit vollen Zügen irgendwie genießen können. Aber, und das kann ich auch ganz offen ehrlich sagen, wenn man von heute auf morgen seine beste Freundin verliert, mitten aus dem Leben gerissen an einer Herzmuskelentzündung, dann versteht man erstmal das Leben nicht mehr. Und ich bin mit ihr aufgewachsen. Ich habe mit ihr auch 18 Jahre lang getanzt. Und ich habe alles hinterfragt. Und für mich waren dann solche Sachen wie, ja, ein bisschen Haarausfall auch einfach wirklich erstmal absolut nicht mehr relevant. Und ich wollte es einfach alles rausholen aus meinem Leben, was vielleicht möglich ist. Alles rausholen, was mich vielleicht wieder glücklich stimmt. Und einfach genießen, einfach leben, ausprobieren, mutig sein, in eine andere Stadt ziehen. Ich bin dann damals von Frankfurt nach Köln gegangen. Innerhalb von 2 Wochen habe ich mein Leben komplett verändert. Und ich finde das nach wie vor im Nachgang, wenn ich jetzt so darüber auch nochmal nachdenke, total krass, was ich eigentlich gemacht habe. Aber es war das Beste, was ich machen konnte. Und ich würde es jedem empfehlen, in gewissen Situationen wirklich die Komfortzone zu verlassen und einfach mal zu machen. Wenn man noch kann und solange man noch darf. Mhm. Ja, so nahm eben alles seinen Lauf in dieser Branche und in dieser doch sehr, sehr bunten Welt. Aber auch bedingt natürlich sehr oberflächlich. Nicht mal nur bedingt, sondern auch sehr oberflächlichen Welt, in der es um ja, Schönheitsideale geht, die man doch vielleicht auch das ein oder andere Mal hinterfragen sollte. In der auch ich mich dabei erwischt habe, dass ich dachte, okay, eine Frau hat Haare. Eine Frau hat schöne Haare. Okay, kann eine Frau auch eine Glatze tragen? Also das sind ja auch Themen, mit denen ich mich dann irgendwann ja, beschäftigen musste. Und ganz klar aber dann auch nochmal für mich entscheiden musste, okay, ja, wenn ein gewisser Teil der Gesellschaft das so sieht, dann was soll ich machen? Aber also ich habe jetzt für mich eine eigene Definition von Weiblichkeit und Schönheit formen müssen. Und genau diese Offenheit und diese Weltanschauung, finde ich, sollte man dann doch das ein oder andere Mal vielleicht nochmal hinterfragen oder dem Ganzen offener gegenüberstehen.
Was mich noch interessiert, weil du gesagt hast, du hast so ein bisschen auch deinen Blick auf Weiblichkeit oder was ist weiblich verändert oder geschärft vielleicht sogar. Was bedeutet denn für dich Weiblichkeit oder was findest du an dir besonders weiblich oder muss das überhaupt sein? Also wie stehst du zu dem Thema?
Also Weiblichkeit muss überhaupt nicht sein, aber ich für mich habe meine Weiblichkeit neu entdeckt, weil ich, glaube ich, mit diesem Moment und dieser Entscheidung, den radikalen Weg zu gehen und zu sagen, okay, die Haare werden jetzt abrasiert, weil ich kann so auch nicht mehr, mich entdeckt habe. Und ich habe mich als Frau neu kennengelernt und meine Weiblichkeit für mich definiert, ohne meine Haare, sondern durch mein Gesicht, durch Kleidung, die ich trage, durch das Gefühl, was ich in mir habe, wie ich mich bewege, wie ich mich sehe und habe da nochmal eine ganz andere, und ich weiß, es ist mittlerweile so ein Modewort geworden, aber nochmal eine ganz andere Selbstliebe erfahren, für die ich unfassbar dankbar bin, weil ich für mich eine andere Akzeptanz für meinen Körper, meine Seele, meine Entscheidungen kennengelernt habe und für eine Art von Schönheit, die nicht von außen betrachtet werden sollte, sondern die wirklich so das Gesamtkonstrukt eines Menschen beinhaltet, für mich.
Was war denn das für ein Moment, als du dich entschieden hast, die Haare komplett abzurasieren? War das für dich ein besonderer Moment oder stand das irgendwie an und du hast es einfach so gemacht?
Nein, der Moment stand nicht an und der Moment war auch nicht geplant. Es war ein auch mal wieder nicht so schöner Moment. Ich kam von einem Perückenstudio nach Hause und war mit Freundinnen unterwegs und habe einfach mal so durchsickern lassen, dass ich glaube, dass dieses Perückenthema dann doch vielleicht demnächst mein Alltag sein könnte. Und dann gab es das ein oder andere Gespräch und auch eine direkte Antwort von einer Freundin, der ich, glaube ich, zugerufen hatte, oh, sieht schlimm aus aktuell bei mir, ne, mein Kopf. Und sie so, ja, du siehst schlimm aus. Also sie hat das ganz direkt so beantwortet und sie hat recht, weil ich sah eben aus wie ein Unfall. Also das war zerrupft, zerzaust, ich sah traurig aus, ich war gebrochen und das hat man mir nicht nur in den Augen und körperlich, sondern auch auf dem Kopf eben angesehen. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht kommt ja irgendwann der Moment und ich rasiere mir den Kopf ab oder ihr oder keine Ahnung. Ich habe das einfach mal so dastehen lassen, sage ich mal, und abends war der Moment aber da. Ich hatte einfach diesen Impuls, kurz bevor ich eigentlich nach Hause gehen wollte, habe gesagt, Mädels, ich glaube, die Haare müssen ab und zwar jetzt. Weil wenn ich jetzt noch weitere 10 Sekunden darüber nachdenke, dann könnte es sein, dass ich die Entscheidung bereue. Oder vielleicht sogar irgendwie rückgängig mache. Und da meine Freundin sehr smart war, hatte sie die Maschine natürlich schon aufgeladen. Ja, und dann ging es ins Bad. Und 6,5 Minuten habe ich gedacht, die Welt geht unter. Um es mal ganz platt auszudrücken. Es war schrecklich, ich habe geweint, ich hatte Panikattacken. Mir war übel, ich konnte nicht richtig atmen, ich konnte nicht richtig reden. Ich habe gezittert, ich habe wirklich gedacht, oh Gott, was mache ich hier? Ich bin eine Frau, jetzt sind die Haare ab und wie soll das Leben weitergehen? Wie soll ich jemals wieder in der Öffentlichkeit arbeiten? Wie soll ich jemals wieder einen Mann kennenlernen? Also ich habe auch alles nur negativ gesehen.
Und dann waren die Haare ab. Und dann hast du dich bestimmt ja mal im Spiegel angeschaut. Oder wie haben deine Freundinnen reagiert?
Meine Freundinnen haben währenddessen schon mir tolle Sachen zugerufen. Solche Sachen wie, oh wow, du hast schön, so einen schönen Kopf. Und oh mein Gott, jetzt noch Kreolen, Ohrringe, du wirst so geil aussehen. Also die haben versucht, mir immer Mut da schon reinzurufen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich war so in meinem Film. Ich weiß, dass ich noch dachte, was meinen die mit Kopfhaut, Kopfform? Wie kann man denn einen schönen Kopf haben? Also das sind Themen, mit denen habe ich mich zum Beispiel nie beschäftigt. Und als dann alles ab war, habe ich dann nur gemerkt, und das habe ich auch gesagt, da gibt es ein Video von, da sage ich, oh, meine Kopfhaut ist so kalt, ich friere, oh, es tut so weh. Und also so, ich habe irgendwie, gejammert tatsächlich. Mir ging es einfach nicht gut. Und dann irgendwann gab es den Moment, dass auch meine Mädels, glaube ich, wussten, okay, sie wollen jetzt auch, dass ich mich anschaue, weil sie es total gefeiert haben. Und ich hatte aber schon beim Kopfwaschen in der Wasserhahnarmatur, die ja meist silber ist, einen Blick erhaschen können, weil ich musste ja gucken, wo ich meinen Kopf runterhalten muss. Und habe da so eine kleine Silhouette gesehen. Und ich weiß, dass ich einfach in einem kleinen Impuls dachte, ach krass, boah, ich glaube, sieht gar nicht so schlecht aus. Und das war der Moment, weswegen ich relativ mutig auch nach so einem Standspiegel gegriffen habe. Und damit hatten die Mädels gar nicht gerechnet. Die haben, glaube ich, gedacht, okay, sie wird jetzt noch 2 Stunden brauchen, bis sie sich vielleicht langsam an den Spiegel traut oder so. Aber so war es halt gar nicht. Ich habe den Spiegel genommen, habe angefangen zu lächeln, habe gesagt, Leute, sieht ja voll cool aus. Und dann kam von diesen Trauertränen wurden es dann irgendwie Freudestränen. Und ich habe irgendwie direkt meinen Pulli ausgezogen und habe gesagt, boah, kann ich mal eine Bluse haben? Ich muss mal irgendwie gerade einen anderen Look hier sehen. Und war auf einmal einfach happy und zurück und stolz und dachte, okay, das habe ich also gebraucht, um wieder ich selbst zu sein. Und ich hatte das Gefühl von, ich kann atmen. Und es war, es klingt sehr, sehr schnell erzählt, aber genau so war es. Ich habe mich angeschaut und hatte ein direktes Gefühl von Akzeptanz und das bin ich und ich mag mich so und ich glaube, das ist jetzt mein neues Leben und juhu und absoluter Freude.
Wie schön.
Ja.
Wie pflegst du heute deine Glatze?
Also ich hatte jetzt vor kurzem tatsächlich erst so einen Moment, da habe ich über ein paar Monate mal wachsen lassen. Also bei mir wächst ja noch ein bisschen was, aber halt wirklich wenig und das wird mal ganz gepflegt morgens nach dem Gesicht waschen mit meinem normalen Rasierer rasiert. Also ich habe wirklich gar nichts, also ich habe auch keine Maschine mehr, sondern ich bin 100% Glatzenträgerin und die Pflege ist eigentlich nur noch Sonnenschutz. Sonnenschutz, ja, Sonnenschutz, okay. Und Kälteschutz im Winter. Also wenn im Winter ist es schon heftig mit einer Glatze, da trage ich dann häufiger Perücken oder Tücher oder Mützen und ansonsten in dem Alltag einen Sonnenschutz, weil ist natürlich sehr empfindlich, so eine Kopfhaut, die muss trotz allem gepflegt werden. Und das war es eigentlich auch schon und irgendwann, man weiß es nicht. Vielleicht werde ich irgendwann nochmal Haare haben, vielleicht ist irgendwann die Forschung so weit, dass man dann doch genau definieren kann, was es ist oder was gegenwirken kann. Aber Stand jetzt bin ich seit 2022 eine stolze Glatzenträgerin, ja.
Du hast es gerade so schön beschrieben, wie du so zurück warst und dich so wie sich das einfach so sofort einfach richtig und gut angefühlt hat. Hat dieses Gefühl angehalten? Also würdest du sagen, diese Entscheidung, sich von den Haaren einfach bewusst zu trennen, proaktiv zu trennen, hat das dein Leben verändert?
Es hat absolut mein Leben verändert, mich proaktiv zu trennen, weil ich habe die Entscheidung getroffen zu sagen, und jetzt ist Schluss. Weil es gab ja auch die Momente, in denen ich dachte, okay, es könnte jetzt also sein, wenn ich da jetzt nichts unternehme, dass ich einfach so lange so weitermache, bis meine Haare entscheiden, nicht mehr zu kommen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte es selbst in die Hand nehmen. Und das ist ein Geschenk für mich. Dass ich da wirklich diesen Moment hatte, diesen Impuls zu sagen, ab, die müssen jetzt ab, sofort. Und danach natürlich das Geschenk zu bekommen, mich glücklich zu fühlen, ist so toll, weil natürlich hätte es auch anders sein können. Es hätte auch sein können, dass ich mich anschaue und sage, scheiße, was ist das denn? Es hätte sein können, klar, aber ich bin so froh, dass es eben nicht so war. Und dadurch kamen wundervolle Sachen, wie auch eben die Bachelorette. Ich durfte die Männer dort dann auch so daten. Also ich hatte auch wirklich kürzeste Zeit später die ersten Dating-Erfahrungen und Situationen von Bestätigung, dass Männer gesagt haben, hä? Ist doch scheißegal, ob du jetzt Haare hast oder nicht. Man will doch dich kennenlernen. Und das sind natürlich Sätze, die man hören möchte und die einen bewegen, die einen freuen. Und bei Let's Dance vor 4 Millionen Menschen live zu tanzen, ohne Haare als Frau, ja, ist Hammer. Was soll ich sagen? Also darauf bin ich so stolz und so dankbar, dass ich das alles erleben durfte und da auch repräsentativ in Deutschland stattfinden kann und nach wie vor aufkläre, so wie wir es jetzt auch tun oder erzähle und berichte, weil ich einfach Mut machen möchte. Ich möchte einfach, dass all die Menschen, egal ob Frau, Mann, Kinder, egal wie, wissen, es gibt eine Option. Wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden und wir müssen uns nicht unser ganzes Leben lang irgendwie quälen und unser Leben hinterfragen oder noch schlimmer, Lebenszeit nicht genießen in diesem einen Leben, was wir haben, nur wegen dieser blöden Haare. Und ich sage das bewusst mit nur, weil es sind nur Haare. Wir können trotzdem leben, wir können trotzdem alles machen.
Aber es ist natürlich in dem Moment, wo die Haare noch da waren und ich sag mal, dir vielleicht auch immer wieder Angst gemacht haben, weil also so wie du es beschreibst, ne, es ist irgendwie Dienstag und du weißt nicht, ob Mittwoch irgendwie wieder eine neue kahle Stelle irgendwo ist. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch immer in so einer Beklemmung oder in so einer Angstsituation sich befindet. Vor allen Dingen, wenn man dann weiß, es steht irgendwie eine wichtige Show an oder keine Ahnung, hier und da ist dieser Auftritt, wie sehen meine Haare dann aus? Also in dem Moment ist einem das wahrscheinlich nicht so bewusst, es sind nur Haare, sondern in dem Moment macht einem das einfach Angst, dass man das eben nicht kontrollieren kann, oder?
Es macht einem immer Angst, weil es ist ein Teufelskreis und man weiß eben nie, was ist später, was ist morgen. Aber hart gesagt, auch in diesen Kreislauf bekommt man eine Routine, weil man weiß, okay, es kann aber sein und was soll ich machen? Ich kann es sowieso nicht ändern. Und ja, es ist natürlich, es wird dann irgendwann traurig, wenn ich irgendwie Modeljobs deswegen abgesagt habe, weil ich wusste, okay, ich muss als Model mit meinen Locken auf, sag ich mal, auf dem Schiff stehen und dann ist es da aber windig und was ist, wenn die Haare fliegen? Und okay, Entscheidung getroffen, ich sag den Job ab. Also diese Momente hatte ich auch. Ja, ich glaube, man hat in jeder Lebenssituation irgendwann eine Routine, auch wenn sie nicht schön ist. Aber man muss sich da, man bekommt diese Akzeptanz dafür, okay, ich habe diese Krankheit und ja, ich weiß, es kann morgen so und so sein. Was nicht heißt, dass wenn der Moment ist, dass es dann nicht mehr wehtut. Es tut trotzdem scheiße weh.
Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Formen, das hast du ja auch schon gesagt, ne? Vielleicht kannst du das noch mal kurz benennen, weil, also zum Beispiel ein Bekannter von mir im Studium, der hat in sehr, sehr kurzer Zeit sein komplettes Körperhaar verloren. Mhm. Das sind wirklich alle ausgefallen, Wimpern, im Intimbereich, also wirklich alle. Das ist bei dir ja einfach ganz anders. Also du hast ja mittlerweile auch Kontakt zu anderen. Das ist so, also würdest du sagen, dagegen hast du noch Glück gehabt?
Absolut. Ich bin sehr, sehr dankbar und ich klopfe auf Holz, dass ich meine Augenbrauen und meine Wimpern noch habe. Auch da gab es schon Phasen, in denen es ein bisschen lichter wurde, aber irgendwie ist es geblieben. Aber ja, ich habe Glück gehabt und ich weiß, dass eine Alopecia Totalis oder auch Universalis eine ganz andere Hausnummer sind. Ich treffe unterschiedliche Menschen, aber auch da, die eine Wunderpille oder irgendwie gibt es eben nicht. Jeder reagiert anders. Und so wie du gerade auch gesagt hast, in kürzester Zeit alles verloren, ja, das ist Wahnsinn. Bei den einen dauert es 3 Wochen und bei mir mehrere Jahre, bis dann irgendwie die Kopfhaut komplett sagt, nee, produziere ich jetzt irgendwie nicht mehr. Man steckt nicht drin und es gibt keine Lösung.
Du hast jetzt schon das zweite Mal eine Pille genannt, die quasi die Erkrankung auflöst oder heilt. Würdest du die nehmen heute?
Ich war einer Situation schon mal ausgesetzt, aber ich glaube, es war keine Pille, sondern ich glaube, es war einfach irgendein Wirkstoff. Ich weiß aber gar nicht, wie ich den hätte zu mir nehmen müssen. Also, es ist eine sehr gute Frage, weil ich kann die nicht klar benennen. Und das ist eigentlich total verrückt, weil ich glaube, wenn ich jetzt davon ausgehen kann, dass ich mit Sicherheit unterschrieben, ganz klar, keine Nebenwirkung habe, würde ich, glaube ich, mehr darüber nachdenken, ja. Aber dieses Aussehen ist für mich mittlerweile auch eine Art Markenzeichen geworden. Weil ich bin ja auch Schauspielerin und ich weiß natürlich, dass ich einen gewissen Look habe und vielleicht Rollen besetzen kann, die nicht einfach jeder besetzen kann. Und ich habe meinen Look auch irgendwo lieben gelernt. Und das ist sehr absurd und eigentlich total verrückt und eigentlich total konträr dazu, weil es ein Leidensweg war. Aber ich weiß gar nicht, ob ich so Lust habe, nochmal gerade so auf diese Locken, weil ich auch dieses Spiel mit den Perücken so lieben gelernt habe. Wenn ich morgens aufstehe, dann entscheide ich wirklich, wie das Sockenpaar, was ich aus meiner Schublade nehme, gehe ich heute als Glatze oder habe ich Bock auf Perücke? Und genauso meine ich das auch, wie ich das sage. Deswegen, ich kann es nicht benennen, ob ich bereit wäre, diese Pille zu nehmen oder nicht.
Ich muss nochmal auf diese Bachelorette-Geschichte ein bisschen zu sprechen kommen, weil ich sage jetzt mal, das Format ist jetzt nicht unbedingt für Personen außerhalb von normativen Vorstellungen irgendwie bekannt.
Ja.
Dann kommst du da an als Person of Color, ja. Ohne Haare. Wusste das die Produktionsfirma vorher, dass du, oder haben sie dich deswegen angesprochen oder wie kam das zustande, dass das dann auch so einen Raum bekommen hat?
Also die Produktionsfirma wusste 2021 von meiner Erkrankung generell, aber da hatte ich ja noch Haare, weil wir in diesem Jahr tatsächlich auch in Gesprächen waren, eventuell die Bachelorette 2021 zu werden. Es kam dann dort aber nicht dazu und ein Jahr später hat sich die Produktion bei mir gemeldet und gefragt, ob ich Single bin oder noch Single wäre. Und ich hatte dann damals gesagt, ja, aber wir müssen uns treffen. Ich würde euch gerne auch noch ein paar Sachen erklären zu meiner Person. Ja, und dann bin ich mit Perücke damals zu einem Treffen gefahren und hatte dann die Perücke nach 2 Minuten auf den Tisch geknallt und habe gesagt, also, ich bin Single und ich habe Lust auf das Projekt. Ich habe Bock, mich zu verlieben, aber ich habe keine Haare mehr. Und die Produktion kannte mich ja aus dem Vorjahr noch. Und die Produktion hat aber so wundervoll reagiert. Also natürlich mit aufgerissenen und schockierenden Augen, aber auch mit einem Blick von, du siehst toll aus und wenn wir den Weg mit dir gehen würden, würdest du das auch zeigen. Und ich war direkt so eingestellt, dass ich gesagt habe, also nur wenn ich es zeigen darf, würde ich den Weg mit euch gehen. Weil ich wusste, dass wenn ich das mache, dann müssen die Männer das wissen. Also ich will es auch, dass die Männer das wissen, wenn ich da irgendwie 20 Männer date, dass die wissen, mit wem die es zu tun haben.
Aber du hast es ja auch nicht direkt offenbart, sondern
bewusst nicht.
Genau, ich ja klar, aber es hat auch so toll funktioniert. Ich wollte dich eben unbedingt für dieses Thema gewinnen, weil du in deiner Rolle als Bachelorette dann ja sowohl den Männern als auch den Zuschauern mit deinem Look ohne Perücke, also du hast ja wirklich alle überrascht und das war für mich ein Tabubruch. Es war für dich ja irgendwie auch ein emotionaler Moment, also ja, oder wie war das für dich, das in diesem Format so zu zeigen? Weil es gab Tränen und du warst super aufgeregt. Es war schon was Besonderes für dich auch, oder?
Es war ein unfassbarer Moment. Also, wenn ich mich daran zurückerinnere, bekomme ich nach wie vor Gänsehaut und bin irgendwie emotional, weil zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Moment hatte, dass ich das da gezeigt habe, waren, glaube ich, gerade mal 2,5 Monate nach Rasur. Also, es ging auch irgendwie alles Schlag auf Schlag. In der absoluten Trauer kamen die Haare ab, dann kam auf einmal die Produktion und hatte eine Anfrage für mich für Bachelorette. Dann bin ich auf einmal nach Thailand geflogen. Also es ging alles zack, 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 zack. Und ich habe es bewusst erst später gezeigt, weil ich selbst ja auch erstmal die Männer kennenlernen wollte. Und das ist natürlich ein intimes Thema, ne? Also das ist kein Thema, was man mal eben so zeigt. Und deswegen habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen und dann erst nach der Hälfte, ich glaube, da waren noch 10 Männer oder so drin, mich bewusst entschieden, bei einem Date eben erstmal einem Mann zu zeigen und dann eben in der nächsten Nacht der Rosen da offen mit zu sein. Aber ich konnte mich nicht von Anfang an da vor alle Männer stellen. Und ich wollte es auch nicht. Ich wollte es nicht.
Kannst du dich dann auch an die coolste Reaktion erinnern?
Es gibt keine die coolste Reaktion, weil alle Männer waren super. Für mich war natürlich der besondere Moment, dieser eine Moment, als ich das erste Mal einem Mann das gezeigt habe, der mich aber schon wochenlang jetzt mit Haaren kennengelernt hat, weil vor den Männern habe ich mich ja mit Perücken gezeigt, aber die wussten ja nicht, dass es eine Perücke ist, weil die so gut geklebt und frisiert war. Der Zuschauer hat verstanden, dass ich da irgendwie eine Perücke trage, aber für die Männer war es natürlich krass, weil die haben sich gedacht, hä, wir haben die doch jetzt aber 4 Wochen mit Haaren kennengelernt, wie kann sie denn jetzt eine Glatze haben? Und da musste ich natürlich auch erstmal für Aufklärung sorgen, dass das jetzt nicht irgendwie eine vergangene Chemo oder so war. Ne? Also da waren schon viele Fragen, weil auch die Männer nicht alle wussten, dass es diese Krankheit gibt. Verstehe ich auch. Aber es gab keinen Mann, der dann irgendwie blöd reagiert hat. Alle waren so nach dem Motto so, wow, schön, krass. Und damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Und es sieht voll cool aus. Ja, es war schön.
Das ist ja wahrscheinlich aber was auch häufig kommt und was vielleicht auch so ein bisschen so verunsichern kann, dass man eben so als krank angesehen wird.
Ja, also ich verstehe auch, wenn man das mit dem kranken Auge sieht. Aber ich glaube, es liegt auch da wieder im Auge des Betrachters. Ich sehe mich nicht krank. Ich sehe mich als ich. Mit oder ohne Haar. Und das ist es. Also es ist schnell eine Definition von, keine Haare, Krebs, Chemo. Und da sage ich auch ganz klar, ich habe nur Alopecia. Ich möchte gar nicht wissen, wie sich Menschen fühlen, die noch eine Krebsdiagnose on top haben und in der Chemo sich befinden. Also da reden wir nochmal von richtigen anderen Problemen. Da geht es wirklich ums Leben, da geht es um eine ganz andere Art von Gesundheit. Und auch mit diesen Menschen unterhalte ich mich, weil man hat dann vielleicht diesen einen Meilenstein geschafft und eine Chemo gut überstanden und dann kommt die nächste Sorge, die Haare. Und auch da möchte ich gerne präsent sein und sagen, ja, aber scheiß auf die Haare. Du hast dein Leben zurück. Du hast dich in dein Leben gekämpft, zurückgekämpft. Oder ne, nur Gott weiß, warum, wie das alles immer passieren muss und unfair sein oder unfair ist teilweise. Aber da sage ich dann ganz klar, es sind nur Haare. Und da ziehe ich meinen Hut vor, weil ich mir denke, ja, und wir können aber auch ohne Haare ein tolles Leben führen, wir alle.
Du hast ja schon gesagt, dass du die Sichtbarkeit über die Bachelor-Red-Staffel bekommen hast für das Thema und auch viel angesprochen wurdest danach, kann ich mir vorstellen, von anderen Betroffenen. Das hast du ja schon so anklingen lassen. Ne? Warum hast du denn entschieden, dich da auch umfangreicher zu dem Thema zu engagieren, richtig?
Wow, das ist für mich selbstverständlich. Also ich habe so viel Zuspruch bekommen. Ich habe Videos geschickt bekommen von Menschen, die sich eine Glatze rasiert haben. Ich bekomme oder treffe auf Menschen.
Also waren die durch dich motiviert, das zu machen?
Ach cool. Durch mich motiviert, durch mich wirklich einen Mut, einen Schub bekommen zu sagen, okay, jetzt mache ich es auch. Wenn sie hat es auch gemacht, sie hat jetzt gezeigt und ein bisschen aufgeklärt, jetzt kann ich das auch. Also da kommen wirklich Menschen zu mir und sagen, so wie ich aussehe, sehe ich nur aus, weil du mich irgendwie da ein bisschen auch gerettet hast und mir zugesprochen hast. Auch wenn ich da natürlich allgemein gesprochen habe. Aber das ist unfassbar, was ich da für eine Wärme zurückbekommen habe. Und es gibt aber natürlich immer noch Menschen, die strugglen und denen es damit nicht so gut geht. Und für die werde ich jeden Tag da weiterkämpfen. Ich habe ganz, ganz viele tolle Sachen im Kopf. Ich habe viele Sachen auch noch geplant in der Zukunft. Und ich hoffe, dass ich da die Möglichkeit noch zu haben werde, das alles umzusetzen. Aber ich finde, da sollte eine Art von Normalität rein. Ich wünsche mir, dass eben, egal wie man aussieht und egal, ob mir das jetzt steht oder nicht, die Menschen da nicht mehr blöd angeschaut werden, wenn man irgendwie mit einer Glatze oder mit gar keinen Augenbrauen oder keinen Wimpern irgendwie durch die Stadt läuft, dann möchte ich, dass Menschen also gar nicht hinschauen. Im Sinne von, es wird einfach akzeptiert, so wie wenn wir einen Menschen sehen, der etwas dicker ist oder blondes Haar hat oder im Rollstuhl sitzt oder weiß ich nicht was hat. Ich möchte nicht, dass man dann da so hinschaut und irgendwie gefühlt innerlich mit dem Finger auf jemanden zeigt und sagt, guck mal die, ohne Haare, komisch. Und bei Frauen würde ich ja fast sogar sagen, bei Frauen ist es dann noch mehr so ein Thema. Weil ja, Männer haben häufig eine Glatze und es sieht immer cool aus. Und bei Frauen hat es immer schnell diesen kranken Beigeschmack. Und ich möchte da irgendwie eine Leichtigkeit einfach provozieren und reinbringen.
Jetzt kann es natürlich sein, dass manche auch sagen, ja, die ist ja auch Model, ist ja klar, dass die toll aussieht mit einer Glatze.
Da muss ich unterbrechen, hat damit nichts zu tun. Es hat nichts mit meiner Branche zu tun, es hat nichts mit meiner Optik zu tun, das hat was mit meiner inneren Einstellung zu tun. Und ja, okay, ich verstehe, dass mein Kopf halbwegs uns gut geraten ist, aber wie gesagt, auch da, es ist in einer Definition, die man mir sagt. Weil ich bin fein damit und ich habe schon viele Menschen kennengelernt, die anders aussehen wie ich. Und für mich sind das wunderhübsche Menschen, weil die eine Stärke ausstrahlen. Und das ist meine Definition von Schönheit in diesem Umgang mit dieser Krankheit.
Unterscheidest du von Personen oder Frauen, die freiwillig Glatze tragen, weil sie es schick finden und Frauen, die vielleicht die tragen müssen, mehr oder weniger wie du? Also siehst du das als Unterstützung vielleicht sogar oder ist das so, ja, du kannst das ja wieder ändern, wenn du willst?
Nee, ich finde, das ist eine geile Frage. Also irgendwie sehe ich es als Unterstützung, natürlich mit dem Bewusstsein, dass die Menschen sich das nicht ausgesucht haben, aber ich treffe natürlich auch auf Menschen, die nicht Bachelorette oder Let's Dance geschaut haben, die mich nicht kennen und die einfach zu mir kommen und sagen, hey, du hast einen coolen Look, sieht mega aus mit der Glatze und die gar nicht wissen, dass ich krank bin. Dass ich eigentlich auf dem Kopf krank bin, verstehst du?
Ja.
Und ich finde es eigentlich total cool.
Ja, voll. Aber ich meine, es wäre ja auch so Trends entwickeln sich ja immer ganz überraschend oder auch ganz unvorhersehbar. Mhm. Es wäre ja auch ein möglicher Trend, quasi, dass vor allen Dingen Frauen oder junge Mädchen sich für Glatzen entscheiden, um eben zu sagen, boah, diesen Haardruck, diesen Schönheitsstress, der vor allem ja auch viel über Haare ausgetragen wird, dem setze ich jetzt was dagegen. Also das wäre so ein Trend oder so eine Bewegung, die fände ich eigentlich ganz spannend.
Ich fände es total witzig. Ich fände es total cool, wenn es so einen Trend geben würde. Aber ich verstehe natürlich auch, es ist natürlich auch ein extremer Look. Und es gefällt auch nicht jedem und dafür habe ich eine Akzeptanz und damit bin ich fein. Und das darf und sollte und muss jeder für sich entscheiden, ganz klar.
Das ist schon eine Mutprobe, aber die kann auf jeden Fall, glaube ich, egal in welchem Zustand, das Leben nochmal deutlich verändern oder auch das Selbstbild. Das
ist eine heftige Mutprobe, weil man auch einfach klar sagen muss, ich meine, wie viel Zeit hat man auch damit verbracht oder ich jetzt in dem Fall, nicht man, sondern ich, aber mich aufzuhübschen, Haare föhnen, Haare kämmen, stylen, glätten, da alles, was dazugehört. Und auf einmal geht's um das nicht mehr. Man schaut mir direkt ins Gesicht. Kann vielleicht meinen Style sehen oder keine Ahnung. Aber ich bin da, was das angeht, irgendwie dann, glaube ich, purer geworden. Ich will jetzt nicht sagen purer als ein anderer Mensch, aber ich kann halt nichts verstecken. Klar, wenn ich mit einer Perücke arbeite, dann kann ich da auch spielen. Aber wenn die nicht da ist, dann bin ich diese ausgelieferte Frau, die halt einfach so aussieht, wie sie aussieht.
Wir sprechen natürlich über Haare und über Weiblichkeit und über Selbstbild. Und das finde ich alles ganz, ganz spannend. Aber irgendwie ist es ja auch schon eine Verlusterfahrung. Und du hast schon gesagt, du hast eine sehr intensive Verlusterfahrung auch machen müssen. Mhm. Aber wie unterscheidet sich die Trauer um deine Haare? Wie hat sich die anders herausgefordert als vielleicht andere Verlusterfahrungen?
Ich glaube, da ist der Unterschied der Verlusttrauer einfach, dass ich da einen Menschen verloren habe, bei dem ich gedacht habe, ich werde bis zu meinem Lebensende mit dieser Person leben und tolle Momente verbringen. Und diese Haargeschichte ist einfach eine Art von Trauer, weil es war das Endresultat einer langen, ich sag mal, einer langen Krankheit. Und das Geschenk da war dann aber, dass ich da nochmal eine neue Lebensenergie bekommen habe, die ich bei einem Verlust eines Menschen eben nicht habe. Und da entscheidet sich für mich ganz klar der Verlust, weil ich trauer nicht hinterher. Ich schaue mir Bilder an von früher und kann lächeln und sagen, boah, da hatte ich eine gute Phase, da waren viele Haare da. Ich kann aber auch sagen, da waren viele Haare weg. Aber ich kann mich jetzt zum Beispiel eben nicht mehr vielleicht mit diesem einen Menschen darüber unterhalten, weil diese Trauer ist ein anderer Schmerz, furchtbarer Schmerz. Ich glaube, jeder, der schon mal einen geliebten Menschen verloren hat, weiß, wie leer und wie, man ist so hilflos. Mhm. Man ist einfach so hilflos und so aufgeschmissen und kann nichts ändern. Und das ist mit Haaren für mich in dem Fall irgendwie ein anderer Schmerz.
Es ist beeindruckend, wie umfangreich Verlusterfahrungen unser Leben beeinflussen.
Das zeigt mir nicht nur Sharons Karriereentwicklung, sondern auch ihre dadurch erlernte Fähigkeit, Gegebenheiten und Probleme in Relation zu setzen. Natürlich suchen wir uns die schweren Lebensaufgaben nicht aus, aber wenn wir es schaffen, daraus etwas Hilfreiches für unser weiteres Leben zu formen, dann haben wir aus einer tiefen Verletzung eine ganz besondere Fähigkeit gemacht. Und das hat Sharon scheinbar geschafft und ich finde das sehr inspirierend. Wir sind am Ende unseres Gesprächs und natürlich stelle ich Sharon auch diese Frage. Was wünschst du dir?
Wow. Ich wünsche mir Gesundheit für mich. Und ich wünsche mir Gesundheit für all die Menschen, die mir nahestehen. Und dass wir am Ende des Tages, das ist sehr deep, ich weiß, aber zurückblicken und sagen, oh, ich habe irgendwie ein tolles Leben gehabt. Ich habe mich ausprobiert, ich habe mich gefunden, ich weiß, wer ich bin. Und ich durfte viel erleben. Das ist für mich mittlerweile einer der größten Wünsche, die ich so habe. Dankbar und gesund leben, ja.
In einer der nächsten Folgen würde ich gern mal wieder über einen besonderen Beruf sprechen. Und zwar über einen Job, den mindestens jeder fünfte Jugendliche anstrebt. Das Influencertum. Traumjob oder dauerhafter Erwartungsdruck? Wenn du Influencerin oder Influencer bist oder mal warst und vielleicht festgestellt hast, dass es für dich eine besondere Herausforderung war oder ist, dann freue ich mich, wenn du uns hinter die Kulissen der Branche führst. Wie bist du in die Branche gekommen? Was sind die schönen und was vielleicht auch die schwierigen Aufgaben? Und wie fühlt es sich an, wenn alle die privatesten Momente deiner Liebesbeziehungen, Schwangerschaft, vielleicht auch mentale Probleme mitbekommen? Wenn du deine Erfahrung teilen möchtest, dann schreib mir an tabubruch@mdr.de. Über diese Adresse kannst du mir auch gerne ein anderes Thema für den Podcast vorschlagen. Und jetzt habe ich, wie oft am Ende, natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wir alle haben Fragen an Menschen, die etwas erleben oder erlebt haben, was wir vielleicht nur aus den Nachrichten kennen. Wie hast du einen schweren Autounfall überlebt? Wie arbeitest du in der Notaufnahme? Pro Folge sucht die 1Live-Reportage nach Antworten. Oft in NRW, manchmal aber auch darüber hinaus. Bei Betroffenen, aber auch bei Helferinnen und Helfern, Organisation und in der Politik. Mindestens einmal im Monat lässt sich Host Jörn Bär von seinem Team aus Reporterinnen und Reportern Lebensgeschichten erzählen und gesellschaftliche Zusammenhänge erklären. Persönlich, emotional, nah dran. Und immer mit einem kleinen Licht am Ende des oft dunklen Tunnels. Den Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.